Okay, wir wollen jetzt gleich weitermachen. Philipp, kannst du die Tür zumachen? Wir wollen miteinander beten. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Guter Vater, danke, dass wir diese Zeit haben, dass wir wirklich in dein Wort einsteigen können. Öffne unsere Herzen für das, was du jetzt sagen willst. Nimm all das weg von uns, was uns davon ablenkt. Denn du bist gut und du wirst uns führen, du wirst uns formen und verändern zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich an etwas gedacht. Ich habe hier etwas, was nennt man das? Ein Namensschild oder ein Etikett oder Label. Ausweis ist es nicht. Nein.
VIP-Card ist das,
ne? Nee, ist eigentlich nur ein Namensschild. Also halt ein bisschen schick gemacht. Ja. Ich nehme an, dass die meisten von euch schon mal sowas gehabt habt. Oder wo ihr in Gruppen wart, wo Leute dich nicht kannten und dann hat man so ein Namensschild. Ja, ich habe mir auch mal einfach überlegt, musste vielleicht nicht jetzt antworten, aber die Frage ist, was würdest du darauf schreiben, wenn die sagen, schreib was drauf über dich, aber nicht dein Name? Das wäre, dann vielleicht würde jemand zuerst mal einen Job oder einen Beruf oder Hobby. Weiß ich nicht. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir können uns selbst auch Namen geben oder andere können uns Namen geben. Gut und schlecht. Kann lustig sein, traurig sein, sogar traumatisch. Ich weiß noch heute, wo wir nach Hildesheim gezogen sind, sind wir in eine Wohnung gezogen, wo die Vermieter daneben wohnten. Und wir waren draußen im Garten und hörten, wie die Mutter über die Tochter geschimpft hat. Sie war, glaube ich, 14 damals. Und hat richtig laut gesagt, du bist so dumm. Und ich habe mir überlegt, wie oft hat sie das gehört? Und wie lange hat sie diesen Namen getragen? Heute geht es um Namen. Und zwar, das ist der Titel, vielleicht versteht ihr das erst nachher besser. In unserem Abschnitt für heute, in der Apostelgeschichte, es beginnt in Kapitel 9, Vers 32. Und ich habe, als ich angefangen habe, habe ich zuerst dieses gelesen, habe den ersten Vers gelesen. Auf einer Reise durch das ganze Gebiet kam Petrus zu den Heiligen in Lydda. Und dann habe ich erst angehalten. Ich weiß nicht, wie oft ich die Stelle gelesen habe. Da steht, Petrus kam zu den Heiligen. Wenn du das Wort Heilige hörst, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt?
Eine Schnitzfigur in der katholischen Kirche oben auf der Balustrade.
Okay. Irgendeine Figur vielleicht.
Ja. Verstorbene christliche Vorbilder.
Okay.
Seine ganze Gemeinde.
Seine ganze Gemeinde eigentlich, ja. Denkt er an sowas? Vielleicht? Menschen, die einen Heiligenschein haben? Also ich muss sagen, in dieser Abschnitt, das ist die letzte Hälfte von Apostelgeschichte 9, geht es hauptsächlich nicht um dieses Wort. Aber mich hat das so, ich habe einfach drauf geschaut, ich dachte, okay, jetzt will ich was, darum geht es heute. denn dieser Begriff ist so wichtig und die wird selten benutzt, weil es falsch benutzt wird. Und so tut es uns gut, einfach stehen zu bleiben und zu überlegen, warum wurden diese Leute so genannt? Und es ist klar, dass alle damit gemeint waren. Und ich glaube nicht, dass diese Gemeinde irgendeine besondere Auszeichnung hatten, dass sie diesen Begriff verdient haben. Wenn wir über Heilige oder Heiligsein reden, dann beginnt unser Gespräch über dieses Thema mit Gott. In Jesaja sieht er eine Vision im Tempel. Und da sieht er auf einmal in dieser Vision einen großen Thron und Engel, die einander hinter dem Thron zurufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Es ist interessant, dass sie das dreimal sagen. Heilig, heilig, heilig. Und das ist so von der Sprache her, um etwas zu betonen. Wenn wir etwas betonen wollen, was machen wir? Wenn wir schreiben, dann vielleicht unterstreichen wir etwas und Ausrufezeichen oder auf dem Computer ganz dick machen. Damit betonen wir etwas. Die Möglichkeit hatten sie damals nicht. Und so haben sie einfach ein Wort wiederholt, um zu betonen die Wichtigkeit von diesem Wort. Interessant ist eigentlich auch, dass das einzige Wort für Gott benutzt wird, das dreimal wiederholt wird. Wir wissen, wir reden auch davon, Gott ist Liebe, aber das steht nirgends. Gott ist Liebe, Liebe, Liebe. Nicht, dass es schlecht ist, aber hier ist die Betonung seiner Heiligkeit. Was bedeutet es, dass er heilig ist? Das heißt, er ist rein, er ist ohne Manko, ohne Sünde, ohne irgendwas Falsches. Ohne irgendwelche Unvollkommenheit. Und weil er so ist, kann nichts Unreines in seine Nähe kommen. Das geht einfach nicht. Und das ist auch die Reaktion von Jesaja, als er das erlebt und das hört, dann sagt er, oh wei, jetzt bin ich erledigt. Denn er weiß, er ist nicht heilig. Alles andere, außer Gott, muss erst durch den heiligen Gott geheiligt werden, um vor Gott zu treten. Das hat Gott versucht, im Alten Testament durch diese ganze Rituale klarzumachen, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, ohne weiteres zu ihm zu kommen. Und man braucht diese Reinigungsrituale und alles und Opfer und so weiter. Im Neuen Testament wird das fortgesetzt und ein bisschen geändert, indem von der Sprache her dieses Wort heilig wird etwas bedeutet, dass etwas ausgesondert wird von den normalen Alltäglichen, um für Gott da zu sein. Wenn die Bibel von heilig redet, dann ist das keine Leistung, dass man bestimmte gute Taten getan hat, so und so und so lange. Das wird deutlich in dem ersten Brief an die Korinther. Paulus sprach mit den Korinther über Menschen, die überhaupt nichts mit Gott am Hut haben und überhaupt nicht in seinem Reich dabei sein werden. Und sagt, solche Leute wie Götzendiener, Ehebrecher, Diebe, Habsüchtige, Lästerer und so weiter. Solche Leute haben keinen Teil an Gottes Reich. Und dann sagt er etwas eigentlich Erstaunliches. Er sagte, das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Durch den Geist unseres Gottes. Geheiligt, das heißt etwas, das ist eine Handlung Gottes. Das ist nicht etwas, was wir durch Leistung erbringen. Und so wie es aus dem Wort ist, wir sind, wenn wir zu Jesus Christus kommen und ihm gehören, in Gottes Reich gestellt sind, dann sind wir aus der Welt genommen, nicht physisch, wir wohnen noch hier, aber wir sind dann für Gott in dieser Welt als heilige Menschen unterwegs. Und als Heilige begeben wir uns dann in einen Prozess der Erneuerung oder Heiligung, nennt man das auch, wo wir verändert werden, mehr und mehr wie Jesus zu werden. Und so haben die Menschen, das ist interessant, da sind wirklich mehrere Male im Neuen Testament, wo Christen angesprochen werden und sie werden Heilige genannt. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einem Mann und er war ein gläubiger Mann. Und er sagte, jedes Mal, wenn du sagst, wir sind Heilige, da wird es mir schlecht. Nein, ich bin nicht heilig. Aber das ist ein falsches Verständnis. Denn was Gott tut, ist, er macht uns heilig. Und wenn du sagst, ich bin nicht heilig, dann verleugnest du das, was Gott in dir tut oder getan hat. Natürlich kommt dazu, dass wir in diesen Prozess einsteigen. Aber ich denke, dieses Wort Heilige haben die Christen vielleicht genommen, damit sie sich erinnern, was Gott für mich getan hatte. Damit sie auch einander daran erinnern, dass wir für ihn da sind in dieser Welt, um in diese Welt hineinzugehen, als Menschen, die von Gott ausgesondert sind, um für ihn da zu sein. Und das ist der eine Begriff, der in diesem Abschnitt für die Christen benutzt wurde. Und es gibt einen zweiten auch in diesem Abschnitt etwas später, Vers 38. Als die Jünger in Joppa gehört hatten, dass Petrus sich in Lüde aufhielt, schickten sie sofort zwei Männer zu ihm und ließen ausrichten, bitte komm so schnell wie möglich zu uns. Dieser Begriff Jünger kennen wir vielleicht ein bisschen besser aus dem Neuen Testament. Man hört von den 12 Jüngern. Aber jetzt die Frage kommt natürlich, dass wir uns die Frage stellen, was ist ein Jünger? Das ist nicht unbedingt ein Begriff, was man oft heutzutage hört. Höchstens aus Vergleich. Ihr seid alle jünger als ich. Aber das meint er natürlich nicht. Was ist ein Jünger? Was würdest du sagen, wenn jemand dir die Frage stellt?
Ein Nachfolger.
Ein Nachfolger? Naja, das hat auch so. Ja, der Chef geht in Rente und wer ist sein Nachfolger?
Vielleicht auch Jüngling, also jemand, der jung bei irgendwas dabei ist.
Also okay, hört das auf, wenn man älter wird?
Sicher, wenn man irgendwo jung dabei ist, noch nicht lange,
ja.
Von der Anwärterschaft oder der Lehre.
Okay. In der Hinsicht stimmt das, ein Jünger damals war ein Lernende, einer, der in einer Ausbildung war. Die drei, also die zwölf Jünger oder Apostel, hatten eine dreijährige Ausbildung mit Jesus gemacht. Dennoch blieben sie ihr ganzes Leben lang Jünger. Weil sie Lernende waren. Ich habe vor kurzem, vor ein paar Tagen, eine Definition gelesen. Die fand ich eigentlich recht passend. Der sagte in dieser Definition, Jünger sind Menschen, die an die Lehre von Jesus glauben, die seinem Opfer vertrauen, die in seinem Geist wandeln und die sein Vorbild nachahmen. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte. Muss ich mal gucken. Aber das finde ich schon, trifft insgesamt das Ganze eigentlich gut. Ist nicht lang, aber das sagt eigentlich so alles, ne? Wenn man sagt, okay, ich will lieber die Worte von Jesus hören, können wir auch machen. Der Jünger ist lieber sein Meister, sagt Jesus. Jeder aber, der vollendet wird, wird so sein wie sein Meister. Das Ziel ist, wie unser Meister zu werden. Und es ist auch interessant, dass dieser Name Jünger, dass das und Name Heilige benutzt wurde für die Christen, für die Menschen, die an Jesus glauben. Dieses Wort Christ taucht sehr, sehr selten in der Bibel auf. Und ich denke, diese zwei Wörter beschreiben das sehr gut. Und ich finde es auch interessant, wenn du hörst und du verstehst, was das ist, jemand, der in der Ausbildung unter Jesus ist. Über die Zeit wurde das Menschen ein bisschen zu heikel. Sie meinten, es verlangte zu viel. Und so hat sich so entwickelt, dass es zu einer Option für Christen wurde, die gesagt haben, okay, für die Vollzeitlichen ist das wichtig, aber nicht für uns Otto-Normalverbraucher und für uns, die da sitzen, das Fußvolk. Es gibt natürlich die Erlösung in Jesus Christus. Es gibt zusätzlich zur Vergebung von den Sünden und das ewige Leben im Himmel. Dann sagen wir, okay, das habe ich und wenn ich will, entweder ich weiter einsteigen will, dann werde ich ein Jünger. Aber das ist nicht das, was wir hier verstehen sollen. Alle sind gemeint. Es ist nicht, ich habe überlegt, wie wir das vergleichen, es ist nicht wie eine Sonderausstattung, wenn man ein Auto kauft. Eine Sonderausstattung vielleicht schon. Kannst kaufen, okay, ich nehme eine Klimaanlage. Oder auch nicht. Das ist eine Option. Aber ich will das Auto. Das ist aber nicht so mit dem Christsein, mit dem Leben mit Jesus. Alle sind gemeint. Und ich denke, einer der Gründe, warum man sich damit schwer tut, sind vielleicht solche Worte von Jesus, wie dieser, in Lukas 14, 26, Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwester, dazu sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Boah. Das ist hart. Oder? Für die gläubige Eltern haben, ist das einfacher. Aber was meinte Jesus hier? Jetzt frage ich euch, was denkt ihr, was Jesus meinte, als er diese Worte gesagt hat?
Sich bereit, die Opfer zu bringen, die nötig sind, um ja, ihm zu gehorchen.
Okay. Ja.
Du entsprechend alleine fühlst und unverstanden. Ja, es sich auch sowas entwickelt im Alter.
Ja.
Also, dann näht er ein.
Mhm.
Dann sagt er, du bist heute.
Also, es ist uns klar, dass er das nicht wörtlich meinen kann. Wenn er das wirklich wörtlich meint, dann haben wir ein Problem. Zwar mit dem fünften Gebot. Du sollst deine Vater und deine Mutter ehren. Wie passt das zusammen? Wenn wir solche Worte lesen, sollen wir zwei Sachen bedenken. Erstens, Jesus hat nicht geredet wie einem Professor im Hörsaal, wo alle da saßen und fleißig Notizen gemacht haben. Das war auch nicht in einem Raum. Das war irgendwo auf dem Hügel oder irgendwo, wo viele Leute waren und die waren einfach da. Ja. Wie sollen diese Leute Dinge merken und behalten, wenn ich sage, wenn du denkst dran, wie manche Professoren reden, was behältst du, wenn du nicht Notizen machst? Wie behält man sowas? Das erste, Geschichten. Auffallen, wie oft Jesus Geschichten erzählt hat. Zweitens, durch, man nennt es rhetorische Methoden. Eine bewusste Übertreibung zum Beispiel.
Also Schocken meinst du?
So im gewissen Sinne ein Schock. Damit die Leute ins Nachdenken kommen und überlegen. Also diese Worte von Jesus haben sie sicherlich behalten. Denn eins war damals dort. Vater und Mutter waren über alles. Und wenn der Vater ruft, dann hast du zu kommen. Und Jesus sagt, Moment.
Also genauso wie die Passage, wo er sagt, jungen Mann, der seinen Vater beerdigen will.
Das ist ähnlich. Also, ja, damit wir nicht zu weit vom Thema abschweifen. Er will diese Priorität und auch die Bereitschaft, wegen dieser Priorität Opfer zu bringen. Und wir haben in uns Menschen ein, ich sag mal, wir, manche haben das mehr als andere, wir machen oft ein, es nennt man ein Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja? Das kennt ihr, oder? Machen wir, wenn wir Dinge einkaufen, wenn wir Entscheidungen treffen, auch die unsere Zukunft, ja? Was will ich studieren? Was sind die Kosten? Welchen Nutzen habe ich davon? Ja? Wenn ich die hier hinziehe, was kostet das? Was bringt das? Was, ja? Wir machen diese Rechnungen immer. Und das kann auch in diese Beziehung auf Gott, dass ich sage, okay, da, wenn ich solche Worte lese, wie Vater und Mutter hassen, was auch immer, dann sehe ich, okay, da sind die Kosten dafür, das ist viel zu hoch. Und diese Rechnung ist übrigens sehr subjektiv. Sehr subjektiv. Und wenn Leute das machen, dann denke ich an eine Frage, die Dallas Willard stellt. Und diese Frage will ich mal euch zustellen. Was kostet es, kein Jünger von Jesus zu sein, wenn du nicht ein Jünger von Jesus bist? Was kostet das? Jetzt frage ich euch. Wenn du nicht Jesus Jünger bist. Was denkt ihr? Ja. Im Herzen, okay? Das fehlt. Ja?
Dein Seelenheil.
Bitte?
Dein Seelenheil.
Dein Seelenheil. Das Heil fehlt. Was noch?
Ich denke, das spielt einen großen Unterschied, ob das irdisch oder ewig gemeint ist.
Ich denke, das schließt alles ein, oder?
Deshalb ist es eine sehr subjektive Frage, weil jemand, der die Ewigkeit nicht im Blick hat,
okay,
der wird sich irdisch keine großen Gedanken über Kosten machen.
Ja, er stellt die Frage gar nicht.
Ja.
Aber für Menschen, die auch die Ewigkeit im Blick haben. Es gibt viele Menschen, die zurückweichen davon zu sagen, ich will ein Jünger von Jesus sein.
Zum Beispiel auf die Hoffnung.
Okay, die Hoffnung. Keine Hoffnung.
Oder der Sinn im Leben.
Einen Sinn im Leben zu haben. Ich habe mir einfach ein paar Minuten genommen und einfach überlegt, okay, spontan, was würde es kosten, kein Jünger von Jesus zu sein? Das ist jetzt nicht ausführlich, ich habe einiges hier. Keine Vergebung. Wir haben noch die Schuld und die Sünden. Wir leben müssen noch mit den Schuld, mit der Schuld leben, die wir haben. Du hast schon erwähnt, keine Hoffnung über den Tod hinaus. Kein Frieden, wie auch Kai gesagt hat in dem Lied. Keine Kraft in Versuchungen, die uns der Heilige Geist schenkt, der in uns ist. Kein Trost in schweren Zeiten. Unser Gott ist ein Gott des Trostes. Keine Orientierung bei Entscheidungen. Kein Licht, der uns in die Finsternis hinein scheint. Keine Erfahrung der Liebe und Führung Gottes. Keine göttliche Begleitung im täglichen Leben. Das heißt, Jesus hat versprochen, ich bin immer bei dir. Hat er zu seinen Jüngern gesagt. Und kein erfülltes ewiges Leben. Jetzt und in Ewigkeit.
Mir ist gerade noch was gekommen. Keine Verbindung.
Okay.
Keine Verbindung.
Zu
Allmächtigen.
Okay. Keine Verbindung zu Gott. Ja.
Das heißt auch keine Erde.
Ich denke, das sollten wir auch bewusst machen, wenn wir über Jünger reden. Was es kostet, was wir davon haben. Ja. Denk daran, du bist ein Heiliger. Von Gott aus dieser Welt gesondert, um für ihn dort zu sein. Du bist ein Jünger, du lernst, du bist am Lernen, ein Lernender in der Ausbildung, sind wir alle, wenn wir zu Jesus gehören.
Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater, den Sohn. Das ist auch die Verbindung.
Ja.
Weil viele sind ja auf der Suche.
Ja, das stimmt. Okay, ich habe jetzt einfach drei Fragen. Ich hatte überlegt, ob wir denn Gruppen bilden, aber es ist Zeit ziemlich fortgeschritten. Das lassen wir diese Woche. Wenn wir den Begriff Heilige benutzen, wie wirkt das auf dich? Sträubst du dich dagegen? Freust du dich drauf? Was denkst du? Wo bist du als Lernende in der Schule von Jesus? Eher am Anfang, mittendrin? Überhaupt dabei? Welchen Nutzen von der Jüngerschaft hast du schon erfahren? Was hat es dir gebracht, ein Jünger von Jesus zu sein? Ich möchte euch ermutigen, einfach über diese Fragen nachzudenken. Vielleicht, wenn wir nachher miteinander reden oder in der Woche. Zum Schluss möchte ich mit euch beten. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Danke, Herr, dass du uns geheiligt hast, dass du uns gerufen hast, dass du uns in dein Reich gestellt hast, damit wir von dir lernen, damit wir mit dir leben, damit wir so viel von dir bekommen können. Herr, schenke uns deine Kraft, um wirklich diese zwei Begriffe auszuleben in unserem Leben. Danke. dass du uns angenommen hast, dass wir deine Kinder sind. Nicht, weil wir was Besonderes sind, sondern weil du so gut bist. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen kurz. Ich lade alle ein, noch die Gemeinschaft zu genießen. Es gibt Kaffee. In hinten vielleicht auch mal ein paar Snacks oder sowas. Zum Schluss möchte ich euch das aussprechen, was Menschen über Jahrhunderte ausgesprochen haben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Geh als Gesegnete in die Welt hinein und in der Freude und Liebe des Herrn. Amen. Thank you.